NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Wir beschäftigen uns heute einmal mehr mit dem Diesel und der Frage, wie es mit Deutschlands Autoindustrie weitergehen soll. Nach der tödlichen Messerattacke von Hamburg wird über zentrale Abschiebezentren für Flüchtlinge diskutiert. Moskau will mehr als 700 Mitarbeiter der US-Vertretung ausweisen. In Köln wird nach den Ursachen des Seilbahnunglücks gesucht. Und Steffi Jones, die Trainerin der Frauenfußballnationalmannschaft, muss sich nach dem überraschenden EM aus erklären. Dies sind einige unserer Themen. Die Bundesregierung sucht weiter nach einer gemeinsamen Position in der Dieselaffäre. Übermorgen soll bei einem Dieselgipfel mit der Autoindustrie geklärt werden, wie es mit dem in Verruf geratenen Antrieb weitergehen soll und vor allem auch, wie es mit der Autoindustrie nach den vielen Skandalen und Mauscheleien weitergehen kann. Man brauche jetzt eine starke, innovative, aber auch ehrliche Autoindustrie, hieß es heute Mittag in Berlin. Von dort Dagmar Pepping.
Der Sprecher von Bundesverkehrsminister Dobrindt, Sebastian Hille, verblüffte zwei Tage vor dem sogenannten Dieselgipfel die Beobachter in Berlin.
Weil ich das sehe, geht die Bundesregierung da mit einer einheitlichen Linie in den Dieselgipfel am Mittwoch.
Tatsächlich liegen die beiden Gastgeber des Gipfels, das Verkehrsministerium von CSU-Mann Alexander Dobrindt und das Bundesumweltministerium von SPD-Frau Barbara Hendricks, noch auseinander. Beide Ministerien arbeiten noch an einem gemeinsamen Forderungskatalog an die Autoindustrie. Stefan Haufe, der Sprecher von Umweltministerin Hendricks, beschreibt, was seine Chefin von den Teilnehmern Volkswagen, Daimler, Opel und Ford erwartet. Einen geringeren Ausstoß gesundheitsgefährdender Abgase.
Es soll an dieser Stelle konzentriert von der Automobilbranche dargelegt werden, wie sie jetzt die Nachbesserung und Nachrüstung der Euro 5 und Euro 6 Flotte erledigen will. Darum geht es.
Software-Updates für die Motorsteuerung reichten dafür nicht aus. Die Umweltministerin drängt auch auf Nachrüstungen bei der Hardware, auf Kosten der Hersteller. Diese Nachrüstung sei technisch schwierig, betonte der Ministeriumssprecher.
Es können auch nicht alle Fahrzeuge nachgerüstet werden.
Bundesverkehrsminister Dobrindt will zunächst einmal prüfen lassen, ob es zusätzliche Hardwarelösungen für bestimmte Wagentypen geben kann. Gerade der Ausstoß von gesundheitsschädlichen Stickoxiden könne durch eine neue Software verbessert werden, betonte Ministeriumssprecher Hille.
In der Spitze haben die Software-Updates zu NOx-Reduktionen von knapp 70% geführt. Der Durchschnitt bewegt sich zwischen 40% und 50%.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zurzeit Urlaub in Südtirol macht, nimmt zwar nicht am Dieselgipfel teil. Ihre Erwartungen an das Treffen seien aber klar, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Wir brauchen eine starke und innovative, aber eben auch ehrliche Autoindustrie.
Was zu kritisieren sei, müsse auch kritisiert werden, so die Regierungssprecherin.
Aber immer in dem Bewusstsein, dass es sich hierbei um einen strategisch wichtigen Industriezweig in Deutschland handelt.
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will unterdessen im Kraftfahrtbundesamt Aufgaben entziehen. Zwischen der Behörde, die dem Verkehrsministerium untersteht, und der Autoindustrie herrsche eine absurde Kumpanei, so Schulz. Die Zuständigkeiten für die Typenzulassung und für die Kontrolle sollten künftig getrennt werden. Die Grünen wiederum schlagen eine Kommission zur Zukunft der Mobilität vor. Geleitet vom ehemaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer von der CDU. Vorbild: die entsprechende Kommission zum Atomausstieg nach der Katastrophe von Fukushima. Mit Blick auf den Dieselgipfel am Mittwoch verlangt Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt Klarheit, wer die Kosten für die Nachrüstung der Autos tragen muss.
Die Kosten können nicht bei den Autobesitzern landen und übrigens auch nicht bei den Steuerzahlern. Das müssen diejenigen gewährleisten, die die Verursacher sind.
Außerdem unterstützen die Grünen die Forderung, Sammelklagen gegen die Automobilindustrie zu ermöglichen. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag von Verbraucherschutzminister Heiko Maas von der SPD hängt seit langem in der Großen Koalition fest.
Dagmar Pepping aus Berlin. Nach der tödlichen Messerattacke in Hamburg-Barmbek am vergangenen Freitag hat jetzt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Ein radikal-islamistischer Hintergrund der Tat liege nahe, hieß es zur Begründung. Bei dem Anschlag hatte der 26-jährige Täter am Freitag einen Kunden eines Supermarktes in Hamburg erstochen und weitere Menschen verletzt. Aus Karlsruhe Klaus Hempel.
Nach den bisherigen Ermittlungen kann man davon ausgehen, dass der Täter sich kurz vor seiner Messerattacke radikalisierte. Bei seiner Vernehmung gab er an, dass er sich seit geraumer Zeit mit radikal-islamistischen Themen beschäftigt habe. Am Tag der Tat habe er dann entschieden, ein Attentat zu begehen, verbunden mit der Hoffnung, als Märtyrer zu sterben. Vor diesem Hintergrund hält die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe den Fall für besonders bedeutsam und hat deshalb die Ermittlungen übernommen. Es gebe aber bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass der Täter mit dem sogenannten Islamischen Staat oder einer anderen Terrorgruppe Kontakt hatte. Auch von Komplizen wisse man bisher nicht, so die Bundesanwaltschaft. Vergangenen Freitagnachmittag hatte der abgelehnte Asylbewerber in einer Hamburger Edeka-Filiale ein Messer aus dem Warensortiment genommen und damit auf einen Kunden eingestochen, der noch im Supermarkt starb. Anschließend verletzte er weitere Opfer, eines davon schwer. Auf seiner Flucht war er von Passanten überwältigt und anschließend von der Polizei festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordes sowie versuchten Mordes in 5 Fällen.
Klaus Hempel aus Karlsruhe. Die Messerattacke von Hamburg hat erneut Diskussionen über den Umgang mit Flüchtlingen ausgelöst, zumindest über den Umgang mit ausreisepflichtigen Asylbewerbern. Dürfen Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, weiterhin in normalen Unterkünften wohnen oder sollten sie in Ausreisezentren warten müssen, wie es jetzt der Städte- und Gemeindebund fordert? Aus Berlin Anja Günther.
In der Analyse sind sich die politischen Parteien weitgehend einig. Islamistische Gefährder werden häufig nicht schnell genug aus Deutschland abgeschoben. Gestritten wird über die Frage, wann jemand eigentlich ein Gefährder ist und ob die bestehenden Gesetze ausreichen, ihn abzuschieben. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt findet, dass es keine schärferen Regelungen braucht.
Es geht ja immer darum, ob die Behörden und die Zuständigen das tun, was sie tun können. Und es bringt auch nichts, immer zu neue Vorschläge zu machen, die keiner umsetzen kann, sondern das, was wir jetzt gesetzlich an Möglichkeiten haben, muss umgesetzt werden.
Das Bundesinnenministerium mahnt mit Blick auf den Hamburger Fall zur Zurückhaltung. Darüber zu spekulieren, ob das Messerattentat in Barmbek beispielsweise mit den schärferen Abschieberegelungen, die seit vergangenen Samstag in Kraft sind, hätte verhindert werden können, helfe nicht, sagte Ministeriumssprecher Harald Neymanns.
Die unterschiedlichen Gründe, warum Abschiebungen nicht vollzogen werden, liegen gesundheitlich Abschiebehindernisse, keine Papiere. Es ist aber jetzt nicht die Gesinnung oder die politische Meinung der Person drin erfasst. Ich würde in Bezug auf Hamburg auch raten, bevor da nicht Klarheit ist, sollte man mit Konsequenzen und Forderungen erstmal zurückhaltend agieren.
Bund und Länder streiten derweil mit Blick auf die Abschiebepraxis in Deutschland über Zuständigkeiten. Während die Union von den Ländern fordert, die schärferen Abschieberegelungen konsequent anzuwenden, verweisen Landesinnenminister wie Boris Pistorius von der SPD, Ressortchef in Niedersachsen, darauf, dass der Bund die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen müsse.
Sie können jeden abschieben, der ausreisepflichtig ist. Und das passiert ja auch leider nicht oft genug, weil es an Dingen scheitert, die Länder nicht in der Hand haben. Also wenn Sie beispielsweise den Hamburger Fall nehmen oder auch andere, dann stehen wir immer wieder vor dem Problem, dass die Papiere fehlen. Dafür ist der Bund verantwortlich, dass die Abkommen mit den Herkunftsstaaten geschlossen werden, dass die ihre Leute zurücknehmen und auch die Ersatzpapiere ausstellen.
Diskutiert wird erneut auch über einen seit Monaten vorliegenden Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière für sogenannte Bundesausreisezentren, mit denen Abschiebeverfahren einheitlicher und schneller vollzogen werden sollen. Die Idee ist, in den Zentren abgelehnte Asylbewerber unterzubringen, deren verpflichtende Ausreise unmittelbar bevorsteht. Steht und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht mehr in einer Kommune oder Flüchtlingsunterkunft aufhalten. Statt der Länder würde dann der Bund die Verantwortung übernehmen. Armin Schuster, CDU-Obmann im Bundestagsinnenausschuss, bedauert, dass es bisher bei der Idee blieb.
Das scheitert an den Ländern, die das nicht möchten. Und deswegen würde ich wenigstens den Kompromissvorschlag machen, dass wir unsere Kompetenzen im Bund bündeln, für die schwerwiegenden Fälle, sprich für die Terrorgefährder, Islamisten.
Die Union argumentiert, dass der Bund verglichen mit den Ländern sehr viel mehr Druck auf die Herkunftsstaaten ausüben könne, in Deutschland abgelehnte Asylbewerber wieder zurückzunehmen. Über die mögliche Einrichtung von Bundesausreisezentren berät zunächst einmal eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern. Sie will im Laufe des kommenden Jahres konkrete Vorschläge vorlegen.
Aus Berlin Anja Günther. In den Beziehungen zwischen Russland und den USA bricht zunehmend eine neue Eiszeit an. Als Reaktion auf verschärfte US-Sanktionen gegen Russland hat Wladimir Putin gestern Abend in Moskau angekündigt, dass mehr als 700 Diplomaten und Mitarbeiter von US-Vertretungen in Russland zum 1. September ihre Arbeit beenden und das Land verlassen müssen. Auch wenn die Umsetzung dieser drakonischen Maßnahme noch unklar ist, Putin scheint entschlossen. Aus Moskau, Markus Sambale.
Für den diplomatischen Apparat der Amerikaner sind die Folgen gravierend. Wenn die USA, wie von Wladimir Putin verlangt, ihr Botschaftspersonal in Russland um 755 Beschäftigte kürzen, dann heißt das, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter darf nicht weiterarbeiten. Eine historisch beispiellose Maßnahme, wie russische Zeitungen kommentierten. Es ist die Reaktion auf die neuen US-Sanktionen gegen Russland. Dass die von Präsident Trump in Kraft gesetzt werden, daran hat der Kreml keinen Zweifel. Die Hoffnung auf eine baldige Verbesserung des Verhältnisses zu den USA ist deshalb in Moskau geschwunden, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte. Natürlich sind wir daran interessiert, dass unsere Beziehungen nicht zerbrechen. Wir wollen eine Verbesserung der Beziehungen, doch müssen wir mit Bedauern feststellen, dass wir von diesem Ideal weit entfernt sind. Russland müsse zeigen, dass nichts unbeantwortet bleibe, so lautet die Warnung von Wladimir Putin. Und diese Antwort ist einschneidend. Bei der US-Botschaft in Moskau und den drei Generalkonsulaten in Russland sind knapp 1300 Mitarbeiter beschäftigt. Der Großteil sind russische Ortskräfte wie Fahrer, Übersetzer, Gärtner und Sekretäre. Nur etwa ein Viertel sind entsandte Amerikaner mit Diplomatenstatus. Es ist nun Sache der USA zu entscheiden, wie viele russische Ortskräfte entlassen werden und wie viele amerikanische Diplomaten abgezogen werden, um die von Russland vorgegebene Personalstärke von 455 zu erreichen. Bei aller Aufregung um die Sanktionen weist der Politologe Georgi Boft im unabhängigen Fernsehsender Dosht darauf hin, solche Ausweisungen von Diplomaten sind das Mittel, das am wenigsten wehtut bei einem solchen Schlagabtausch. Erstens ist es Teil des Diplomatengeschäfts, zweitens kann man solche Dinge sehr schnell rückgängig machen. Doch von Entspannung kann derzeit keine Rede sein. Der Politologe Wladimir Frolov erklärt, dass Donald Trump in Moskau inzwischen als schwacher Präsident gesehen werde. Der US-Kongress macht deutlich, dass er Präsident Trump und dessen Regierung nicht zutraut, Politik mit Russland zu machen. Das verringert natürlich für den Kreml die Bedeutung einer Zusammenarbeit mit Trumps Regierung. Für die Reduzierung ihres diplomatischen Personals haben die Russen den USA bis Ende August Zeit gegeben. Ein anderer Teil der Sanktionen tritt schon morgen in Kraft. Ab dann dürfen die Amerikaner ein Erholungsgelände und Lagerstätten in Moskau nicht mehr nutzen.
Markus Sambale. Als Donald Trump Anfang des Jahres in das Amt des US-Präsidenten eingeführt wurde, schien zwischen Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin geradezu ein Honeymoon anzubrechen. Auch während des G20-Gipfels in Hamburg standen die Zeichen noch auf Frieden, auch wenn es im Hintergrund wegen der vermeintlichen russischen Einmischung in den US-Wahlkampf ordentlich rumorte. Nun aber scheint das Tischtuch fast ganz zerschnitten. Christina Nagel aus Moskau kommentiert.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber so formulierte es in der vergangenen Woche ein hochrangiger russischer Politiker mit bitterer Ironie, sie stirbt. Heute ist sie tot, begraben von Präsident Putin, der auf absehbare Zeit keine Verbesserung des russisch-amerikanischen Verhältnisses für möglich hält, beklagt von Experten, die nicht einmal mehr einer Normalisierung der Beziehungen das Wort reden, sondern von Zeiten sprechen, die schlimmer seien als alles Vorhergekannte. Und dazu gehört immerhin auch die Zeit des Kalten Krieges. Das überdeutliche Ja des US-Kongresses zu den neuen verschärften Sanktionen gegen Russland, das auf eine Stufe gestellt werden mit dem Iran und Nordkorea, Trumps Kommunikationschef, der klarstellt, der Präsident werde unterschreiben oder aber für eine noch weitere Verschärfung der Sanktionen sorgen, das alles hat auch dem Letzten in Russland klargemacht, dass den schönen Worten nach einem Neustart der Beziehungen keine entsprechenden Taten folgen werden. Der Glaube an Trump als großer Macher, als Dealmaker hat sich als Illusion erwiesen. Die Stimmung, die übertriebene Euphorie in Russland ist gekippt ins komplette Gegenteil. Es ist den Russen nun egal, wann und ob er das Sanktionsgesetz unterschreibt. Der Kreml erwartet nichts mehr von ihm. Wie groß die Enttäuschung ist, lässt sich an der Dimension der Reaktion ablesen. Dass die Vereinigten Staaten ihr Botschaftspersonal um mehr als die Hälfte reduzieren müssen, ist ein Schlag auf diplomatischer Ebene, der von russischen Medien unisono als einmalig in der Geschichte der Beziehungen gewertet wird. Und doch ist er so gewählt, dass er nicht gleich die gesamte Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen, auch mit Blick auf die internationalen Krisengebiete, gefährdet. Putin hat klargemacht, dass er gern auf weitere Maßnahmen verzichten würde, was aber voraussetzt, dass die USA nicht weiter an der Sanktionsspirale drehen. In Russland ist die Sorge groß, dass genau das passieren wird. Die Hoffnung auf Trump ist tot, aber Trump regiert, wie die Russen nun gelernt haben, ja nicht allein. Lang lebe sie also die Hoffnung, dass die Vernunft in die russisch-amerikanischen Beziehungen zurückkehrt, trotz aller Wut, allen Ärgers auf der einen Seite und aller Enttäuschungen auf der anderen. Es wäre besser für uns alle, denn schon allein die jetzt geplanten US-Sanktionen bergen eine gewaltige Sprengkraft, die nicht nur Russland aus der Bahn werfen kann, sondern die auch Folgen haben wird für ganz Europa.
Christina Nagel kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Venezuela am Tag nach der Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung, das ist weiterhin ein fast gescheiterter Staat, nun allerdings mit einem Präsidenten Maduro, der sich gestärkt fühlt. Auf den Straßen der Hauptstadt Caracas geht der Protest gegen Maduro allerdings weiter. Die Venezolaner haben fast nichts mehr zu verlieren. Aus unserem Studio in Mexiko, Anne Dämmer.
Mindestens 10 Menschen sind am Wahltag der verfassunggebenden Versammlung ums Leben gekommen. Es gab Todesopfer auf beiden Seiten. Die Sicherheitskräfte und Demonstranten lieferten sich erbitterte Straßenkämpfe. Für Präsident Maduro hat all das nicht stattgefunden. Er sprach von friedlichen Wahlen und feierte die Beteiligung von 40% der Venezolaner als Erfolg und breite Zustimmung. El pueblo bravío de esta patria que ha dado una lección. Das Volk unseres Vaterlandes hat Mut und Entschlossenheit gezeigt. Es ist bewundernswert, was wir heute erlebt haben. Es war meine Idee, eine neue Verfassung für das Volk einzuberufen. Und heute kann ich sagen, es war eine gerechte Idee, die uns auf den Weg des Sieges zurückgeführt hat. Die Opposition spricht von Betrug. Die Wahlbeteiligung habe nur bei 12% gelegen. Internationale Wahlbeobachter gab es nicht. Journalisten durften sich nur bis auf 500 Metern den Wahllokalen nähern. So gut wie keine ausländischen Journalisten durften ins Land. Der Oppositionsführer Enrique Capriles spricht von einem schwarzen Tag und fordert für heute zu Demonstrationen im ganzen Land auf. Gegen das Massaker, was auf den Straßen stattgefunden hat, und diesen Betrug. Es wird auch Aktionen geben, um der Toten zu gedenken. Wir haben es von der ersten Minute an gesagt, wir werden diese Wahl nicht anerkennen. Wir werden weiterkämpfen, bis die Demokratie und unsere Rechtsordnung wiederhergestellt ist. Bereits in den nächsten Tagen soll die mit 545 Mitgliedern besetzte verfassunggebende Versammlung ihre Arbeit aufnehmen. Ihr Ziel? Die erst unter Maduros Vorgänger Hugo Chavez verabschiedete Verfassung zu novellieren. Bezeichnenderweise findet die erste Sitzung in den Räumlichkeiten des Parlaments statt, in dem die Opposition seit 2015 die Mehrheit hat. Das kommt der endgültigen Entmachtung des Parlaments gleich. Viele Staaten Lateinamerikas kündigten an, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen, unter anderem Mexiko, Kolumbien und Costa Rica. Die USA planen weitere Sanktionen. Die EU-Sprecherin Mina Andreeva. Wir machen uns erneut Sorgen um die Demokratie in Venezuela. Alle Seiten müssen mit der Gewalt aufhören. Die Europäische Union verurteilt das übertrieben repressive Vorgehen der Sicherheitskräfte. Wir haben große Zweifel daran, dass das Wahlergebnis anerkannt werden kann. Die EU arbeitet derzeit an einer gemeinsamen Antwort darauf. Venezuela bekommt demnächst eine neue Verfassung, aber immer noch keine Lebensmittel und Medikamente für die notleidende Bevölkerung.
Anne Dämmer. Die Seilbahn über den Rhein in Köln bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb. Erst soll die genaue Ursache des Unfalls gestern geklärt werden. Eine Gondel hatte sich verkeilt, viele Fahrgäste mussten während einer durchaus dramatischen Rettungsaktion aus der Seilbahn befreit werden. Aus Köln Oliver Köhler.
Nach Angaben der Kölner Verkehrsbetriebe soll sich ein sogenanntes Service-Seil an der Seilbahn gelöst und sich anschließend am Dach einer Gondel verhakt haben. Das habe letztlich dazu geführt, dass die Gondel sich schräg gestellt habe und so die gesamte Seilbahn blockierte. Nach Angaben des technischen Vorstandes der Kölner Verkehrsbetriebe Jörn Schwarze gibt es bisher keine Hinweise, dass Wind die Ursache für diese Panne war.
Rein formal ist der Wind, schaltet der aus, weil wir die Grenzwerte nicht erreicht haben. Wir schließen es heute nicht aus, ja, weil ich noch keinen eindeutigen Beleg dafür habe, dass der Wind keine Rolle gespielt hat. Aber noch einmal, ich betone das nochmal. Die Grenzwerte, die Windwerte, die Meter pro Sekunde sind zu jeder Sekunde gestern eingehalten gewesen.
Auch für eine Fehlbedienung der Seilbahn gibt es keine Indizien. Jetzt sollen zwei Gutachter jedes Seil und jeden Bolzen der Kölner Rheinseilbahn untersuchen. Wie lange das dauern wird, ist noch unklar. Bis die Gutachter die Ursache für die Panne gefunden haben, bleibt die Kölner Rheinseilbahn außer Betrieb.
Oliver Köhler aus Köln. Nach 85 Jahren ist jetzt die Peking zurück in Deutschland. Der Viermaster lag vorher Jahrzehnte als Museumsschiff in New York. Ein spezielles Frachtschiff hat den Traditionssegler im Laderaum über den Atlantik gebracht. Zurzeit macht das 1911 in Hamburg gebaute Schiff einen Zwischenstopp im Elbehafen Brunsbüttel. Von dort Kaiser Lander.
26 Millionen Euro für ein Stück schwimmende Geschichte. So viel zahlt der Bund für die Restauration und Überführung des historischen Segelschiffs Peking. Der ehemalige Frachtsegler lief 1911 bei der Hamburger Traditionswerft Blum und Voss vom Stapel. Jetzt soll das Schiff nach Hamburg zurückgeholt werden, sagt Hamburgs Kultursenator Carsten Broster.
Es ist, glaube ich, ganz großartig, dass dieses Schiff endlich wieder in heimischen Gewässern ist. Das ist sozusagen bald in 2 Tagen auch das erste Mal seit Jahrzehnten wieder Elbewasser unterm Kiel haben wird. Ich glaube, das wird schon ein ganz besonderer Moment werden und wir freuen uns auch sehr, dass wir diese Zwischenstation jetzt erreicht haben.
Der Millionenauftrag ging an die Peterswerft in Wewelsfleth in Schleswig-Holstein. Im Zuge der Restaurierungsarbeiten müssen die Werftarbeiter nun eine 300 Seiten lange To-Do-Liste abarbeiten. Die Peking ist schon im Hafen von New York entrümpelt worden. Schiffbauer trugen dort Schrott und alte Heizkörper von Bord. Regen, Sturm und Hagel hatten den Großsegler im Hafen von New York verrotten lassen. Werftarbeiter sollen nun die Stahlstruktur der Peking erneuern, einige Löcher ausbessern, dem Schiff einen neuen Anstrich verpassen sowie morsche Holzdecks herausreißen. Der ehemalige Frachtsegler brauche dringend erste Hilfe, sagt Peter Sirk von der Peterswerft.
Wir fangen also an mit der Takelage, also alle Masten kommen runter, weil die einfach schon zu rot sind. Dann wird das Schiff eingedockt, dann wird im Endeffekt die Stahlstruktur erneuert. Da, wo die Löcher sind, wird ausgebessert. Da, wo Beton ist, wird der Beton beseitigt. Und dann kommt, wie gesagt, Stahl wieder ran. Dann kommt das Schiff aus dem Dock raus, dann kommt die Takelage rauf, dann ist Farbe drauf und dann geht's nach Hamburg. Also es ist kein Hexenwerk.
Nach der 11-tägigen Fahrt über den Atlantik liegt die Peking zurzeit im Bauch eines Frachtschiffes an der Pier im Elbehafen von Brunsbüttel. Am Mittwoch soll der Großsegler voraussichtlich ausschwimmen. Dann wird das Frachtschiff mit Elbewasser geflutet. Der steigende Wasserpegel trägt die Peking dann hinaus auf die Elbe. Von dort soll der mehr als 100 Meter lange Großsegler zur Peterswerft in Wewitzfleth an der Stör verholt werden. Elblotse Olaf Reich wird dann an Bord der Peking stehen. Eine große Herausforderung und Ehre zugleich, sagt Reich.
Das wird mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Ich bin hauptberuflich auf der Elbe Lotse und wir haben natürlich auch sehr schöne große Schiffe, die wir dort lotsen. Ob das nun große Containerschiffe sind oder Passagierschiffe. Also es gibt da auch sehr viele Highlights, aber so ein historisches Schiff, was nach vielen, vielen Jahren mal wieder in Deutschland auftaucht und restauriert werden soll, das ist schon ein Highlight.
Von Bord der Peking aus wird Reich 2 Schlepper anleiten, die das Schiff in die Werft ziehen. Hier soll es binnen 3 Jahre restauriert und in den Zustand von 1927 versetzt werden, als das Schiff noch Schüttgut und Salpeter zwischen Chile und Hamburg transportierte.
Kaiser Lander aus Brunsbüttel. Wegen einer Steueraffäre musste sich heute Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo vor Gericht nahe Madrid erklären. Ihm wird Steuerhinterziehung im großen Stil vorgeworfen. Ronaldo betrat heute das Gericht, allerdings durch die Hintertür. Aus Madrid, Christopher Plass.
Freunde hat sich Cristiano Ronaldo bei der Presse heute nicht gemacht. Verärgerte Journalisten, mehr als 200 standen vor dem Gerichtsgebäude, pfiffen den Superstar von Real Madrid aus. Und zwar, weil er nicht erschien. Sein Pressestab hatte eine Erklärung angekündigt. Ein kleines Pult mit Mikro war eigens aufgebaut worden. Aber sein Sprecher konnte der Presse nur lapidar mitteilen, er sei schon auf dem Weg nach Hause.
El jugador ha declarado, está todo en orden.
Wenn es um Werbung geht, ist die Presse bei dem millionenschweren Fußballstar gern gesehen. Die Zeitung El Mundo will erfahren haben, warum der 32-Jährige sich vor dem Pressestatement drückte. Er sei aufgebracht gewesen in dieser Anhörung durch das Gericht, die rund 1,5 Stunden dauerte. Und El Mundo berichtete hinterher auch, Ronaldo habe seinen Beratern die Verantwortung für mögliche Vergehen zugeschoben. Auf sie habe er sich verlassen. In einer schriftlichen Stellungnahme, die später bekannt wurde, beteuert der Ausnahmefußballer, er habe nie etwas verschleiern oder Steuern unterschlagen wollen. Immer habe er seine Steuererklärungen freiwillig abgefasst. Er wisse, alle müssten ihre Steuern zahlen. Und, so Cristiano in der Stellungnahme wörtlich, ich will keine Probleme haben.
Die könnte der Portugiese in Diensten von Real Madrid aber bald bekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, rund 14,7 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Dabei geht es um Millionen Umsätze aus Vermarktung und Bildrechten. Ronaldo habe wissentlich ein Netz von Unternehmen mit Sitz in der Karibik und in Irland dafür genutzt, so der Vorwurf. Die Anwälte haben dies stets bestritten. Das Gericht hat nun bis zu 18 Monate Zeit, um zu entscheiden, ob die Indizien für eine Prozesseröffnung ausreichen. Dann könnte es sogar um eine mögliche Haftstrafe gehen. Ich glaube, dass Ronaldo unschuldig ist, sagt Fan Diego Grande. Warum sollte jemand mit so vielen Millionen Steuerbetrug begehen? Enttäuscht sind viele Anhänger, die extra zum Gerichtsgebäude nach Pozuelo de Alarcón, das ist Ronaldos Wohnadresse, gekommen waren.
He didn't come, unfortunately. Sad, really, yeah.
Disappointed that he didn't come.
Zwei Jungs aus England, Touristen, wollten sich einen Urlaubstraum erfüllen. Einmal Ronaldo sehen. Von ihm war aber heute, beim besten Willen, nichts zu sehen.
Christopher Plass aus Madrid. Das Aus im Viertelfinale kam für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen überraschend und ist ein Schock. Die noch amtierenden Europameisterinnen waren gewohnt zu siegen. Nun hat die Diskussion über die neue Nationaltrainerin Steffi Jones begonnen. Anne van Eickels berichtet.
Es ist Redezeit.
Wir haben auch noch lange zusammengesessen teilweise und ja, Gespräche geführt und woran es auch teilweise gelegen hat.
Abwehrchefin Babette Peter hat noch keine richtig gute Antwort gefunden. Auch bei Spielführerin Jennifer Marujan kreisen die Gedanken im Kopf nach einer kurzen Nacht.
Die Art und Weise, wie wir gestern verloren haben, das hat mich am meisten verletzt, weil in der Gruppenphase haben wir gezeigt, dass wir immer die richtige Einstellung hatten. Und gestern war das nicht der Fall und das ist als Sportler schwer, das so zu akzeptieren.
Die Mannschaft redet mit und nicht übereinander, will gemeinsam Antworten und Erklärungen für das Aus im Viertelfinale finden. Was die Unerfahrenheit von Trainerin und Team, was das Spielsystem, was die schlechte Chancenverwertung, was die immer wieder wechselnde Startelf. Es war jedenfalls nicht Steffi Jones, sagt Jennifer Marujan.
Mir tut es am meisten leid für sie, weil sie hat es am wenigsten verdient. Sie hat uns so viel Vertrauen geschenkt. Sie hat wirklich so viel investiert, so viel Energie in diese Mannschaft gesteckt.
Und die will mit der Bundestrainerin weitermachen.
Sie muss überhaupt nicht um ihren Job zittern. Also die Mannschaft steht voll hinter ihr. Wir haben den Fehler gemacht gestern und sie war überhaupt nicht schuld an allem.
Eine Jobgarantie vom Team für Steffi Jones.
Ich hätte mir natürlich mehr gewünscht, dass sie das gestern abgerufen hätten. Aber letztendlich weiß ich, dass die Mannschaft hinter mir steht.
Der DFB ist da öffentlich noch zurückhaltender. Eine Jobgarantie gab es zwar vor dem Turnier, nach dem frühen Aus aber nicht für die Bundestrainerin.
Also es geht hier nicht um eine Arbeitsgarantie, sondern um Identifikation mit dem, was ich immer ausgesprochen habe, dass das ein Prozess ist, der nicht kurzfristig angelegt ist, sondern der eben mittel- und langfristig ist.
Und darüber muss in einer ausführlichen, sachlichen Analyse gesprochen werden. Es ist Redezeit.
Nach mal zwei Tagen runterkommen und das alles zu verarbeiten, weil das ist schon ein harter Brocken gerade, ja.
Jeanne Moreau, die französische Schauspielerin und Leinwandlegende, ist gestorben. Sie wurde heute früh tot in ihrer Pariser Wohnung gefunden. Jeanne Moreau wurde 89 Jahre alt. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
Es ist eines ihrer bekanntesten Lieder, die sie interpretierte, denn die französische Filmlegende Jeanne Moreau war auch Sängerin. Vom Tourbillon de la vie, vom Strudel des Lebens, sang die junge Jeanne Moreau im Film Jules et Jim. Moreau spielte darin Catherine, eine Frau zwischen zwei Männern, in der Zeit um den Ersten Weltkrieg herum. Mit ihrer Rolle in der Anfang der 60er Jahre vom französischen Regisseur François Truffaut verfilmten Dreiecksgeschichte feierte Jeanne Moreau ihren internationalen Durchbruch als Charakterdarstellerin und intellektuelle femme fatale.
Cette femme, c'est Jeanne Moreau, la plus grande actrice française qui vous fera rire. Et vous fera pleurer.
On a été vraiment heureux tous les deux.
Mais nous sommes heureux. Enfin, moi, je le suis.
Nicht nur ihre leicht rauchige Stimme war besonders, auch ihre Ausstrahlung war es. Jeanne Moreau wurde durch ihre Rollen in mehr als 120 Filmen zu einer Ikone der freien und modernen Frau. Jeanne Moreau, die einmal auf dem Festival von Cannes und mehrfach mit dem französischen César für ihre schauspielerische Leistung ausgezeichnet wurde, bekam 1998 von Hollywood-Star Sharon Stone den Ehrenoscar überreicht. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte die mit 89 Jahren verstorbene französische Filmlegende. Jeanne Moreau sei eine Künstlerin gewesen, die das Kino in seiner Komplexität und in seinem Anspruch verkörpert habe.
Kerstin Gallmeier erinnerte an Jeanne Moreau. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.